Podcast über Krisen und Trauer. Irgendwas geht immer. Heute ist bei mir zu Gast Niki Friedrichsen aus Burgwedel in der Nähe von Hannover.
Ja, hallo Eva, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, ich bin auch sehr froh, dass du da bist und jetzt sind wir natürlich alle gespannt. Wer bist du und was tust du?
Ich bin 46 Jahre alt, bin Krankenschwester mit Palliativcare und auch Sozialwirtin und habe eine Fortbildung als Trauerbegleiterin gemacht und arbeite in einem stationären Hospiz in Niedersachsen und zwar in dem ältesten Hospiz, was es in Niedersachsen gibt. Das ist das Hospiz Luise in Hannover und wir feiern 25 Jahre Geburtstag in diesem Jahr.
Genau, und da unterbreche ich gleich mal, weil du wirst uns jetzt ganz viele Sachen erzählen, wo die Leute denken, ah, wo ist denn das, was hat sie gerade gesagt? Leute, ihr braucht das jetzt nicht mitschreiben. Es gibt wieder die Shownotes zu diesem Interview und da alles, über was wir heute reden, steht da drinne und ihr könnt das dann nachlesen und ihr könnt jetzt ganz entspannt zuhören. Also das älteste Hospiz in
Niedersachsen. Genau, das ist in Hannover und ist vor 25 Jahren von Ordensschwestern, von der Kongregation der Barmherzigen Schwestern gegründet worden. Und das war wirklich ein Wagnis zu der Zeit, weil es gab noch keine Finanzierung für Hospize. Und wir haben jetzt in den letzten anderthalb Jahren viel dafür vorbereitet, dass wir das auch transparent und sichtbar machen, was das für eine aufregende Zeit damals war. Und das Hospiz Luise ist schon ein gutes Beispiel für andere Hospize gewesen auf dem Weg, gerade was die Betreuung und Begleitung der Patienten angeht. Und ja, ich bin sehr froh, dass ich da seit 5 Jahren arbeiten darf. Das ist ein ganz besonderer Arbeitsplatz und
wobei du auch verschiedene Sachen da machst.
Ja, also ganz frisch seit 1. Januar, da hast du recht, bin ich auch für die Öffentlichkeitsarbeit in einem Stundenanteil zuständig. Das ist für mich ganz besonders, weil ich eben ja auch Sozialwirtin bin und da ist mein Schwerpunkt schon auch im Fundraising, in der Generierung von Spenden, Öffentlichkeitsarbeit. Das sind mir schon Themen, die mir sehr am Herzen liegen. Ich finde schon, dass gerade Themen wie Sterben, Tod und Trauer in die öffentliche Wahrnehmung gehören. Und deswegen habe ich mir viele Dinge ausgesucht, die das auch transparent machen und wo ich auch gerne arbeite.
Genau, und du hast auch Familie?
Ja, ich habe einen Ehemann. Schon seit 22 Jahren sind wir zusammen und jetzt schon seit 20 Jahren in diesem Jahr verheiratet. Und ja, durch alle Auf und Abs des Lebens, muss ich sagen, haben wir uns gut durchgeschaukelt und sind immer noch auf freier Fahrt, würde ich sagen. Also das geht immer noch gut. Der war bis gestern auch mit mir hier in Berlin. Dem habe ich zum Geburtstag eine ganz schöne Veranstaltung geschenkt von Sandra Quartflieg und Katharina Thalbach. Das war eine Lesung von Hannah Arendt und Mary McCarthy. Das hat mich echt weggespült gestern, weil es so intensiv und so schön war. Das Hörspiel kann ich einfach nur empfehlen.
Genau, das kommt auch in die Shownotes als Link.
Genau. Den habe ich aber heute weggeschickt, weil ich jetzt ja bei dir bin und habe das genutzt, dich zu besuchen. Und 2 Kinder habe ich, eine Tochter, die jetzt 19 schon wird im Mai und der Sohn wird 18 dieses Jahr, ein Familienlabrador und so geht es so seinen Gang, würde ich sagen. Und alle in der Familie sind so sehr unterschiedlich mit der Hospizarbeit umgegangen, die ich dann ja irgendwie seit 2011 schon eigentlich jetzt mache und muss sagen, dass es eigentlich auch bereichernd für mein persönliches Leben ist, dass ich in diesem Bereich arbeiten kann.
Einmal ist es natürlich, wie geht die Familie damit um, beziehungsweise wie wirkt sich das auf dein persönliches Leben aus, weil es gibt ja viele, die selbst, wenn sie jemanden verloren haben, wir reden auch nachher darüber, du hast auch jemanden verloren, sagen dann, sie suchen was Sinnhafteres und überlegen, weil sie zum Beispiel bei euch im Hospiz bemerkt haben, wie gut das ist, so begleitet zu werden, wie hilfreich das auch als Trauernder ist, dort begleitet zu werden. Da erzählst du uns gleich von, wie ihr das macht. Auch selber was zurückgeben möchten oder auch eine Sinnhaftigkeit in ihr Leben haben möchten und sich dann eben mit diesem Thema beschäftigen und dann auch ehrenamtlich zum Beispiel mitarbeiten bei euch. Mhm. Erzähl doch mal, wie geht das so? Also erstmal, was macht ihr? Was bietet ihr den Leuten an? Und was ist für euch wichtig, wenn Leute sagen, sie möchten mitarbeiten bei euch?
Ja, ich habe ja vorher in einem ambulanten Hospizdienst gearbeitet und so bin ich selber als Ehrenamtliche da hingekommen. Und ich glaube, das ist erstmal ein einfacher Weg, dass man vor seiner Haustür guckt, was habe ich für Einrichtungen und dann mal schaut, kann ich da mal auf einen Informationsabend gehen, kann ich eine Veranstaltung besuchen, damit ich auch ein Gefühl für die Menschen bekomme, die da arbeiten. Das war mir wichtig.
Auch für die Aufgaben, die man dann haben kann.
Genau, und ich hatte mich eigentlich beworben dort, weil ich einen Kurs machen wollte, einen ehrenamtlichen Kurs zur Sterbebegleiterin. Und es gab keinen Kurs und in einem Gespräch, was die Koordinatorin mit mir geführt hat, hat sich schnell herausgestellt, dass ich eigentlich auch gut für die Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit geeignet bin. Und so bin ich dort eingestiegen und habe immer eigentlich auf diesen Kurs gewartet, dass der stattfindet und dass ich dann irgendwann in die Häuslichkeit gehe und Menschen begleiten kann. Es hat sich dann aber ergeben, dass eine zweite Koordinatorin gesucht wurde und da ich mit meinen Ausbildungen, die ich hatte, prädestiniert war, das zu machen, anscheinend, habe ich das dann erstmal gemacht und bin Koordinatorin geworden und habe dann aber in dieser Zeit eben trotzdem bei einer Kollegin in einem anderen ambulanten Hospizdienst diesen Kurs gemacht, den ehrenamtlichen Kurs für Sterbebegleitung. Das hat mich persönlich weitergebracht, muss ich einfach sagen, und viele Menschen in dem Kurs waren aus ähnlichen Gründen eigentlich da. Sie hatten auch alle jemanden mal verloren, einen Menschen. Bei mir war es ja nicht nur also mein Vater ist verstorben, als ich 4 war. Und damit ging das los und es gab noch mehrere Menschen, die gefolgt sind. Und so waren wir eigentlich ein buntes Sammelsurium. Es war noch eine andere Kollegin da, die einfach verstehen wollte, wie sich das anfühlt, das selber zu machen. Man setzt sich da mit seiner eigenen Sterblichkeit auseinander. Das muss man wissen, bevor man diesen Kurs macht, dass das nicht nur darum geht, wie habe ich Gesprächsführung oder was kann ich mit Menschen mitgeben, die in der letzten Lebensphase jemanden begleiten, sondern es geht darum, auch, dass man sich ganz viel mit sich selber
Also es
beschäftigt.
sterben nicht nur die anderen.
Nein, es sterben nicht nur die anderen, sondern ich selber sterbe auch. Ich finde es auch völlig in Ordnung. Das war mir eigentlich schon länger klar, dass mit meiner Geburt auch irgendwann mein Tod kommen wird. Ich habe, glaube ich, eine sehr natürliche Einstellung zu dem Thema. Deswegen gelingt es mir vielleicht auch in dem Bereich zu arbeiten, ohne. Also viele Menschen, die ich kenne, die begegnen mir und sagen immer, boah, dass du das kannst und oh, mit Trauernden und Sterbenden hast du nicht mal Lust, was Lebensbejahendes zu machen. Und ich finde das dennoch sehr lebensbejahend und lebendig in einem Hospiz zu arbeiten. Natürlich sterben ja bei uns Menschen, aber wie du eben schon sagtest, wir haben Ehrenamtliche bei uns und die erleichtern uns unsere Arbeit ungemein, weil die unser Anker sind. Wenn wir in der Pflege beispielsweise größere Herausforderungen haben, weiß ich, da sind Ehrenamtliche bei uns im Wintergarten, die sind da und unterstützen Angehörige, Freunde, Zugehörige, auch die Patienten, die führen Gespräche. Die kochen einfach mal einen Kaffee, die legen mal die Hand auf die Schulter und bieten eigentlich nonverbal am Anfang an, wenn du Lust hast, dann kannst du jetzt mit mir auch reden. Dann habe ich jetzt das Ohr für dich und auch die Schulter, an der du dich vielleicht mal ausweinen möchtest, aber.
Oder einfach auch so ein normaler Austausch über das, was man gerade erlebt hat, ist ja einfach schon hilfreich, wenn das in Ohren kommt, die wissen, worüber du redest.
Genau, und oft sind es ja auch Menschen oder die auch schon mal jemanden verloren haben. Das ist nicht immer so, aber sehr, sehr oft und manchmal sogar auch bei uns im stationären Hospiz jetzt. Und nach einer längeren Wartezeit und guten, gründlichen Gesprächen wird dann auch geguckt, kann es sein, dass du auch wirklich dafür geeignet bist, auch diese ehrenamtliche Tätigkeit auszuführen. Und ja, es hat auch schon mehrfach geklappt. Also wir haben viele Ehrenamtliche, die auch schon mal jemanden verloren haben und auch bei uns. Und ich finde das nicht, also ich finde, für mich ist das kein Gegenargument, sondern die wissen, wo sie sich bewegen. Es ist vielleicht auch ein bisschen Wehmut dabei, weil sie wissen, in welchem Zimmer dann vielleicht auch die Patienten bei uns sind, dass da schon mal ihr eigener Angehöriger gelegen hat. Und aber dennoch merke ich, dass da ganz viel Empathie und Verständnis an der Stelle da ist und
Und sie wissen einfach aus eigener Erfahrung, wie gut das tut, in einem Hospiz als Angehöriger auch aufgefangen zu werden, weil ihr bietet ja auch für die Angehörigen richtig was an.
ja, wir haben, also es gibt eine Kollegin von mir, die geht jetzt dieses Jahr ganz verdient in Rente. Die ist eigentlich schon fast seit Beginn des Hannoveraner Hospizes da und die hat eine Trauernachsorge einfach sich erarbeitet und die wird jetzt auch konsequent weitergeführt, sodass, wenn bei uns jemand verstirbt, nach einer gewissen Zeit erhalten die einen Trauerbrief, der signalisiert schon mal, wir haben dich noch auf dem Schirm, wir haben dich nicht vergessen, wir wissen, dass du traurig bist und wir wissen, dass das eine schwere Zeit ist. Da sind auch Symptome erklärt, die es geben kann in der Zeit. Ja, und dann gibt es aber auch den persönlichen Anruf nach einer gewissen Zeit.
Na, ungefähr 6 Wochen hast
genau,
du gesagt.
Genau, ne? Dann kommt der Anruf.
Und dann habt ihr auch ein Café, wo sich Trauernde treffen können.
Einmal im Monat gibt es ein offenes Café, ein Trauercafé, das ist im K-Punkt. Und ich sage immer ganz vielen Menschen, die fragen, ich bin auch bei Facebook viel unterwegs, die sagen dann immer, hast du mal einen Tipp, wo ich hingehen kann? Und dann sage ich immer, Leute, ihr könnt bei euren ambulanten und stationären Hospizen einfach anrufen. Die wissen das, auch wenn sie es selber nicht anbieten, wissen die, wo es Trauerangebote gibt. Die wissen um die Trauerangebote für Kinder und Jugendliche, die wissen für die Trauerangebote für die junge Witwe und den jungen Witwer. Die wissen also für viele spezielle Gruppen einfach, wo könnt ihr euch hinwenden.
Und im Zuge dessen schreibst du gerade an einem Buch.
Ja, wobei ich sagen muss, es ist eher schon ein Sachbuch. Es ist jetzt kein Buch, was sich jetzt der Trauernde an seinen Nachtschrank legen kann, weil er hofft, da Unterstützung zu finden. Das ist eher ein Sachbuch für Koordinatorinnen und Menschen, die in der Trauerbegleitung ihren Verein finanzieren müssen, weil es ist ein Fundraising-Buch. Also ich schreibe über Mittelbeschaffung, aber auch eben über Mittelbeschaffung im Sinne von Zeitspenden, also wie man Ehrenamtliche natürlich auch für die Arbeit gewinnen kann. Das gehört zum Fundraising dazu. Da geht es nicht nur um Geld, sondern wir brauchen auch Menschen, die unsere Arbeit in der Öffentlichkeit unterstützen und die sie eben auch tatkräftig unterstützen.
Wenn jetzt jemand zu Hause sitzt und trauert, also ich kenne das oft von meinen Trauernden, die sagen, ich würde gerne auch sowas machen, wie gehe ich das an? Und die wissen dann vielleicht auch manchmal nicht, ist es überhaupt gefragt, werde ich überhaupt gebraucht? Und du sagst, ja, ganz klar, Menschen, die selber auch dann bei Sterbenden und bei Trauernde unterstützen möchten, ehrenamtlich, sind sehr gefragt.
Die sind sehr gefragt und was aber auch gefragt ist, weil manche merken, das können sie vielleicht doch nicht so gut, sind aber auch die Helferinnen und Helfer, die beim Sommerfest vielleicht tatkräftig mit anpacken, die sagen, ich helfe euch in diesen 2 Tagen in der Vorbereitung, die Bänke zu schleppen, die Zelte aufzubauen. Ich kenne vielleicht Leute, die was für die Tombola spendieren können. Wir brauchen Leute, die sagen, ich backe Kuchen oder Kekse für die Weihnachtsbude, die
oder
wir zum Beispiel haben.
Pass auf die Kinder auf. Oder
ich glaube, wer sich in einem Hospiz in seiner Nähe meldet oder in einem ambulanten Bereich und wirklich aufrichtiges Interesse auch hat, etwas zu machen und auch die Kraft dazu hat, was zu machen, weil man braucht also auch Kraft,
genau,
um ehrenamtlich tätig zu werden.
Das und vielleicht auch, dass es schon ein bisschen her ist, so 1-2 Jahre, dass man selber den Verlust hatte.
Genau. Ne? Ich glaube, für die findet sich in einem gut geführten Hospiz immer eine Nische, wo man was tun kann. Also bei uns habe ich es noch nicht erlebt, dass jemand weggeschickt wurde. Es sei denn, es ist einfach vielleicht noch zu früh nach einem Trauerfall dort zu arbeiten, weil man diese Belastung nicht aushält. Wenn wir 8 Betten und die Angehörigen sind auch mit im Haus, dann muss man das natürlich auch aushalten, dass die Menschen durchschnittlich nach einer Liegezeit von 24 Tagen im Moment versterben. Und dann muss man auch aushalten, dass da auch diese Trauer immer wieder durchs Haus wabert und schwebt. Und das ist wirklich ganz unterschiedlich, wie schwer das auch ist bei uns im Haus. Also wenn ich ins Haus komme, wenn ich zur Arbeit gehe, dann merke ich eigentlich schon an der Stimmung, wenn ich die Tür aufschließe, was das für ein Tag wird. Ich glaube, ich bin ein sehr sensibler Mensch, was Stimmung angeht. Und das kann ich dann schon merken, was das heute für ein Tag war. Ist das jetzt ein aufregender Tag gewesen? War wenig Zeit? Ist viel Hektik gewesen? Ging es heute in Ruhe? Also das merke ich. Und ich glaube, wenn jemand ehrenamtlich dort arbeitet und sich auch auf dieses Thema einlässt, dann spürt er ja auch diese Schwingung. Also ich denke, wir sind sensibel in dem Umfeld, wenn wir da arbeiten. Und es gibt Schwingung. Also es ist nicht so, dass das... Es geht mal auf, mal ab. Wir lachen auch viel und es wird bei uns auch tatsächlich bis zum Ende gelebt. Also es ist nicht so, dass es die Nonnen früher, die Schlagzeile jetzt in der Chronik, als wir die gemacht haben, war Nonnen bauen Sterbehaus. Und ja, erstmal wird bei uns gelebt. Wir erfüllen Wünsche, wir versuchen das möglich zu machen, was noch geht. Wir haben den Wünschewagen, den wir bestellen können, wenn jemand nochmal nach Hause möchte. Elton John Konzert. sehen möchte. Wir gehen ins Sea Life, wir gehen mal in den Zirkus. Das machen wir alles nicht jeden Tag, aber wir machen das dann, wenn wir merken, das ist jetzt nochmal wichtig für den Menschen. Manchen ist das auch gar nicht wichtig. Die haben dieses Bedürfnis nicht. Und wir beziehen auch Angehörige mit ein und die sind immer mit einbezogen. Und wir haben alle einen Blick, auch wenn es nicht mein Patient ist und ich sehe, da sitzt ein Angehöriger auf dem Flur, frage ich trotzdem, kann ich was machen? Brauchen Sie was? Wenn es auch eben nur das Ohr ist, einfach mal zu erzählen, wie es denen heute geht.
Wir unterhalten uns jetzt mal noch mal etwas tiefer über Trauerverarbeitung. Und da habe ich die Frage an dich: Wie ist deine Wahrnehmung? Da ist es ein Unterschied, wenn Leute, deren Angehöriger im Hospiz gestorben ist, also auch schon von euch mit aufgefangen werden, haben die dann einen anderen Trauerweg als Menschen, die das alleine durchstehen?
Das würde ich einfach mal bejahen, weil ich nehme schon, egal ob es jetzt ein ambulanter Hospizdienst ist, der begleitet oder ein stationäres Hospiz, ich habe ja beides gemacht. Ich glaube, dass wir so gut Wege vorschlagen können, Wege aufzeigen können, wie Abschied möglich ist. Und ich weiß nicht, ob das jeder erlebt, der ganz alleine durch so eine Situation muss, der vielleicht in einer Stresssituation im Krankenhaus ist und nicht die Hintergrundversorgung hat. Und bei uns ist es eben so, dass wir den Menschen Angebote machen, wie sie mit den Verstorbenen auch nachträglich, wenn sie gewaschen werden, angezogen werden, aufgebahrt werden, wie sie dann auch Abschied noch möglich machen können bei uns im Hospiz. Also begreifen ist ja auch ein großer Begriff in der Trauer, wenn ich die Möglichkeit hatte, einen Verstorbenen nochmal anzufassen, zu sehen. Das ist ein großes Geschenk, wenn man das kann. Ich weiß, dass es nicht jedem möglich ist durch unterschiedliche Todesarten, aber wenn es möglich ist, glaube ich, hat man schon mal einen guten Weg gemacht auf seinem Trauerweg, wenn man diesen Abschied hatte. Und zum anderen lassen wir die ja nicht aus den Augen, sondern im ersten Jahr kriegen die von uns Post, die werden angerufen. Sie werden zum Gedenkgottesdienst eingeladen, der immer im März jeden Jahres stattfindet. Das ist ganz eindrucksvoll für mich gewesen im ersten Jahr, dass die Namen handschriftlich auf ein gelbes Band geschrieben sind. Alle Namen von allen Menschen, die im ambulanten und stationären Bereich verstorben sind, stehen dann auf diesem Band. Und dieses Band wird um einen Altar befestigt, der quadratisch ist. Das ist auch so eine besondere Kirche. Und das ist schon eindrücklich zu sehen für uns als Mitarbeitende, wie viele Menschen wir schon begleitet haben in dem vorangegangenen Jahr. Und für die Angehörigen ist es so, dass sie nach dem Gottesdienst die Namen suchen auf diesem Band. Und das ist nochmal eine besondere Wertschätzung, dass sie den Namen finden, dass sie ein Licht anzünden dürfen. Und die Menschen kommen dann gerne auch nochmal zum Sommerfest zu uns. Da werden sie auch wieder eingeladen.
Und das ist
Und
ja dann einfach in der Gemeinschaft.
genau, sie sind in der Gemeinschaft. Sie wissen, da sind andere, die das erlebt haben. Manchmal schließen sich ja auch Kontakte in der Zeit, wenn bei uns mehrere Patienten im Haus sind, wo Angehörige eng begleiten. Das ist ja nicht immer so mit den engen Begleitungen der Angehörigen, weil nicht immer Angehörige zum Beispiel in Hannover sind, sondern von weit her kommen. Aber manchmal ergeben sich da auch untereinander Kontakte. Die Menschen lernen sich kennen, kommen ins Gespräch. Manchmal ist das schon wie eine eigene kleine Trauergruppe im Haus, weil eigentlich trauern die natürlich schon, die Patienten trauern um jedes bisschen verlorene Ressourcen, was sie haben, wenn sie bei uns sind. Und die Angehörigen haben eben auch ihren Weg und man muss das zwischendurch auch mal bewusst trennen. Also wir machen das auch nicht so, dass immer alles im Zimmer besprochen wird, sondern ich finde es wichtig, dass der Trauernde da auch seinen ganz eigenen Raum kriegt und das bekommt er auch, eben durch die Ehrenamtlichen, die immer ansprechbar sind, durch uns Hauptamtliche, die wir ansprechbar sind.
Und das heißt aber auch, durch all diese Zuwendungen, sage ich mal, und auch Orientierung, die sie dort bei euch bekommen und an die Hand genommen werden, Begleitung eigentlich auch bekommen, im Sterbeprozess sind sie einfach nicht so alleine. Ich glaube, wenn man halt in so einer neuen Situation, die man einfach noch nicht kennt und die auch sehr belastend ist, so völlig allein gelassen ist, macht das was mit einem und das hat auch Einfluss darauf. Also man nennt es ja auch Schleusenzeit, kurz nach dem Tod oder während dieser Zeit. Wenn man da eben gut aufgefangen wird, hat man auch eine ganz andere Möglichkeit, die Trauer zu bewältigen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass du heute hier bist und wir darüber sprechen, denn mein Aufruf an Leute, klar hören jetzt hier Trauernde zu, die das schon hinter sich haben, aber es ist ja vielleicht nicht der letzte Trauerfall. Das heißt, holt euch Hilfe, Wenn ihr bisher noch keine geholt habt, dann sagt, es ist wirklich wichtig, sucht euch eine Gemeinschaft, denen es ähnlich geht, die eben, mit denen ihr sprechen könnt, die eben auch jemanden verloren haben, geht in eine Trauergruppe. Wenn ihr eben das, was im Hospiz bei euch zum Beispiel stattfindet, nicht hattet, seid nicht traurig deswegen. Aber das heißt nicht, dass ihr nicht auch jetzt euch noch Hilfe holen könnt.
Genau, und das muss ich einfach auch ermutigen, sich das zuzutrauen, auch wenn es auch schon ein Jahr vielleicht her ist und das vielleicht auch mal runterzuschlucken, wenn jemand sagt, was, das ist doch schon ein Jahr her. Ich finde, das ist ganz natürlich, dass wir später nochmal mit der Trauer zu tun haben. Mein Vater ist verstorben, als ich 4 war und die Trauer ist bei mir mit 4 Jahren noch nicht so groß gewesen. Meine Eltern waren auch schon getrennt und das hat eine ganz andere Dimension für mich gehabt als 4-Jährige. Das hat mein Leben nicht sonderlich bestimmt, habe ich immer gedacht. Dann ist, als ich so um die Anfang 40 war, hatte ich einen Trauerfall im engen Freundeskreis und da ist ein Mann verstorben, der 2 Kinder hatte. Und da hat mich das in diesem Prozess total eingeholt. Und ich habe dann einfach wirklich nochmal ein ganzes Jahr lang mich damit beschäftigt. Ich habe nachgetrauert, einfach. Nach 4 Jahrzehnten habe ich
nachgetraut. Du bist auf Spurensuche auch gegangen, ne?
Genau, ich habe mit meiner Mama ganz viele Gespräche geführt und habe gefragt, wie sie sich verliebt haben, wie mein Vater war. Und das waren ganz viele Momente und ich denke, dass man soll einfach den Mut haben. Und die Trauer können wir einfach auch nicht wegmachen, wir können sie nicht kürzer machen, wir können einfach nur Wege in die Handlung wiederfinden.
Genau, ich sage immer, es gibt keine Abkürzung, nee. Aber wir können euch den Weg dadurch, da können wir euch helfen.
Genau, und das ist, glaube ich, schön, wenn man sich das traut, irgendjemandem mitzuteilen. Und sei es nur, dass man ein Gespräch hat mit einer Koordinatorin von einem Hospizdienst oder einem ehrenamtlichen Trauerbegleiter oder einem hauptamtlichen Trauerbegleiter, wer sich das gönnen kann und wem das wichtig ist. Also ich habe eine professionelle Trauerbegleitung dann nochmal in Anspruch genommen. Ich bin richtig zu jemandem hingefahren. Ich habe ein Erinnerungsstück erarbeitet, weil mir das wichtig war. Und ich finde einfach, das sind Dinge, die habe ich zwar 40 Jahre später gemacht, aber es hat mein Bewusstsein einfach nochmal verändert und ich bin eigentlich eher gestärkt daraus gegangen.
Ja, ja, es bringt einen nicht um.
Nee, das, nö.
Ja, wenn die Trauer hochkommt, wir überleben das merkwürdigerweise, es fühlt sich manchmal nicht so an, aber es bringt einen nicht um und wenn man sich dann Hilfe holt und Unterstützung, dann kann man auch stärker eben dadurch werden, so wie du das sagst.
Ja, und ich finde es, also mir hat es sehr geholfen, dass ich das als ein Gefühl akzeptiert habe, genauso wie das Glück, was ich empfunden habe, als ich meine Kinder im Arm halten konnte und wie das Glück, als ich irgendwie mit meinem Mann mal ein tolles Erlebnis hatte. Und genauso wie es Glück gibt, gibt es eben auch andere Gefühle.
Gehört dazu.
Das muss genau. Schon auch eine Waage haben. Genau.
Und jetzt gibt es natürlich auch noch eine andere Möglichkeit, mehr von dir zu hören, zu wissen, zu lesen, nämlich du machst einen Blog.
Genau.
Erzähl doch mal, was ist das für ein Blog?
Ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass mein Hospiz 25 geworden ist und als Geschenk, als Geburtstagsgeschenk schreibe ich jetzt ehrenamtlich 1 Jahr lang einen Blog fürs Hospiz und habe das Spendenziel von 25.000 Euro für unsere Arbeit ausgerufen. Wer sich auskennt mit Hospizarbeit, der weiß das, aber anderen sage ich das gerne. Nur 95% der Kosten werden von den Krankenkassen bezahlt für stationäre Hospizaufenthalte. 5% muss jedes stationäre Hospiz selber durch Spenden erwirtschaften. Und das ist natürlich
für eine Menge Holz.
Für so ein Hospiz ist das eine Menge Holz. Und ich dachte, zum Geburtstag könnte ich da mal tatkräftig helfen und hab da eben in diesem Blog schreibe ich darüber, wie unsere Arbeit funktioniert. Frühdienst, Spätdienst, Nachtdienst. Kolleginnen von mir fangen jetzt an zu schreiben. Also ich bekomme gerade ein Haus ins Schreiben. Das finde ich ganz gut. Da kriegt man einen Einblick, wie es bei uns ist oder annähernd. Und nebenbei mache ich eben auch Aktionen. Wohnzimmerkonzerte gibt es zum Beispiel und wir laufen beim Marathon mit. Ich habe jetzt angefangen zu laufen.
Ach, du läufst auch mit?
Jetzt habe ich angefangen zu trainieren, damit ich bei der Staffel mitlaufen kann.
Okay. Und jetzt für dieses Jubiläum im Hospiz ist eben diese Spendenaktion. Da gibt es im November was ganz Besonderes noch.
Genau, ich habe 10x10 Mini-Staffeleien organisiert und werde Künstlerinnen und Künstler, prominente Menschen, die sich dem Thema verbunden fühlen, die zeichnen können, die vielleicht einen wahnsinnig wichtigen Spruch haben, den man unbedingt
also Texte auf seinem, gehen auch.
Genau, den man auf seinem Schreibtisch stehen haben möchte. Die bitte ich jetzt in der nächsten Zeit, mir eine Staffelei zu gestalten. Und die werden dann Ende November in einer öffentlichen Versteigerung. Es wird so ein Walking Act, da kann man vorbeigehen an den kleinen Staffeleien und sich immer eintragen und den anderen überbieten, der schon da drauf steht, um es ein bisschen spannend zu machen. Von Uli Stein kriege ich zum Beispiel eine, von dem Kabarettisten Matthias Brodovi. Also es gibt ganz viele verschiedene. Und seit heute weiß ich auch, dass ich von der Schriftstellerin und Autorin Eva Terhorst ein wunderschönes Bild bekomme.
Ja, das wird so sein. Da freue ich mich auch sehr drüber. Aber es gibt auch die Jolande Sketch.
Ja, Jolande. Jolande Sketch ist eine kleine Mädchenfigur. Die wird gezeichnet von Edda Wilkening. Und Edda lebt im selben Ort wie ich. Und Edda ist für mich bei allem, was ich seit Jahren an kreativen Ideen mache und mir ausdenke, ist Edda immer jemand, den ich fragen kann. Sie hat halt einen Laden in Burgwedel, wo sie Druckelemente herstellen kann und sie ist wahnsinnig fit am Computer. Sie fotografiert wunderbar und sie hat so viele Talente und sie setzt sie auch gerne uneigennützig und ja, mit viel Herz und Engagement ein. Und Jolandes Sketch wird auch eines der Motive sein, was man dann
erwerben kann.
Und ich wünsche mir ein Motiv, wo Jolande mit dem Eichhörnchen drauf ist, weil ich das so gern mag.
Das heißt
Ludger, glaube ich.
Ludger heißt das Eichhörnchen.
Ich liebe das Eichhörnchen.
Also ich kenne Jolande schon länger, also natürlich nicht so lange wie du, also diese Figur. Und bin ein großer Fan, also man kann die auch auf Facebook sehen.
Ne? Genau.
Und eben auch das Eichhörnchen Ludger. Und das ist wirklich ganz, ganz zauberhaft. Guckt euch das an. Und in den Shownotes findet ihr von Niki die E-Mail-Adresse. Und wenn ihr ihr eine E-Mail schreibt, dann ist es nämlich so.
Dann schicke ich eine Mini-Staffelei ganz gerne an denjenigen, der sich beteiligen möchte.
Genau, das heißt, da kann man dann einen Spruch draufschreiben oder auch ein kleines Bildchen, 10x10 cm. Ihr könnt euch schon mal überlegen, was ihr da drauf malen möchtet. Und dann wird das bei der Versteigerung mitversteigert.
Genau, und es kommt dann eben dem Hospiz Luise zugute. Es ist zwar in Hannover, wenn jetzt jemand aus Berlin oder Frankfurt oder wo auch immer schreibt, das macht gar nichts.
Von überall her.
Das wäre natürlich noch schöner. Ich schreibe die Orte, dann ist es noch viel spannender.
Genau. Weil wir sind ja alle verbunden miteinander und das kann man dann da auch vielleicht ganz gut sehen. Also bitte macht mit.
Ja, ich würde mich sehr
freuen. Ich mache auch mit, wie ihr gerade gehört habt.
Eva hat schon mit.
Ich bin schon durch. Und wir sprechen jetzt über ihre Tätigkeit beim Bundesverband für Traubegleiter.
Genau, da bin ich seit 2016 im Vorstand aktiv. Ich habe vorher die Qualifizierung zur Trauerbegleiterin gemacht und bin hauptsächlich, würde ich mal sagen, dafür zuständig, als Kassenwartin gewählt, natürlich für die Buchführung, die Buchhaltung, arbeite eng mit der Geschäftsstelle zusammen. Das ist ein Teil, aber das andere, was eben auch ganz schön ist, dass ich Öffentlichkeitsprojekte machen kann, um die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit für Trauernde zu stärken.
Du bist ja heute in Berlin und das hat einen bestimmten Grund.
Bin nicht nur fürs Trauerradio hier, sondern eigentlich bin ich hier, weil wir eingeladen sind zum Tag der Opferhilfe. Das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz hat eine Liste erstellt, auf der stehen wir unter anderem auch als Unterstützung für Menschen, die eine terroristische Gewalterfahrung zum Beispiel gemacht haben. Also wenn auf den Weihnachtsmärkten beispielsweise jetzt schlimme Dinge passiert sind in den letzten Jahren oder ein Anschlag passiert ist, gibt es eine Liste. Da können die Kriseninterventionsteams finden, die Betroffenen, wo sie sich hinwenden können, je nach Bundesland. Und der Bundesverband Trauerbegleitung hat auf seiner Website eine interaktive Seite, wo man in seinem Bundesland auch Trauerbegleiterinnen und Trauerbegleiter finden kann.
Heute Abend ist da diese Veranstaltung, für die du extra gekommen bist.
Genau.
Das freut mich sehr, denn dadurch habe ich die Chance, dich vors Mikro zu zerren, was mir sehr große Freude macht. Und da hast du eben auch für den Bundesverband hast du die Ausstellung gemacht, Hoffnungsvoll und Seelenschwer. Also ich finde den Titel natürlich auch sehr treffend und sehr, aber auch so poetisch gleichzeitig. Ich finde das trägt. Was ist das für eine Ausstellung?
Das ist aus der Idee entstanden, als ich mit meiner Mutter im Urlaub war auf Ibiza und ich habe eine Erfahrung gemacht mit einer Mitreisenden, dass sie keine Fotos im Wasser machen konnte, weil sie nicht über den Strand laufen konnte. Ich hatte sie gefragt, ob sie zum Strand kommen will, weil da so tolle Fische im Wasser sind. Ich wusste von der Reise, sie fotografiert gerne und dann hat sie mir gesagt, dass den Weg schafft sie nicht, weil sie geh eingeschränkt war. Und Dann haben wir ganz lange darüber gesprochen, wie wir Momente in unserem Leben wahrnehmen. Und es wurde ganz hochphilosophisch auf einmal. Und wir sprachen über Achtsamkeit und was wir so fotografieren den ganzen Tag, was wir wirklich sehen. Und dann ist, weil ich ein sehr schneller Mensch bin und auch relativ kreativ, habe ich überlegt, man könnte eine Ausstellung machen zum Thema Achtsamkeit, aber eben auch zu Stolpersteinen im Leben und einfach um zu gucken, was hat mich denn gestärkt in der Situation, als es mir schlecht ging, oder was könnte mir helfen, wenn ich in eine Situation komme, was tut mir dann gut? Und dann habe ich mit meinen Kollegen im Vorstand schnell beschlossen, dass wir das machen. Das Wort Seelenschwer habe ich übrigens noch direkt im Bus auf der Rückfahrt gegoogelt, weil das gab es vorher noch nicht. Also das gibt es auch gar nicht. Der Duden hat es jedenfalls noch nicht. Und so haben mir ganz viele Menschen aus Deutschland dann Beiträge geschickt. Die haben Gedichte geschrieben, die haben Geschichten geschrieben, haben angefangen zu malen, haben sich überhaupt mit einer Trauergeschichte auseinandergesetzt. Ich habe ein ganz tolles Feedback von den Menschen bekommen, die so dankbar waren, einfach die Möglichkeit zu bekommen, etwas visuell darzustellen. Und auch Menschen, die gedacht haben, sie wären schon lange mit etwas fertig oder hätten schon lange genügend getrauert um jemanden, die dann sich eingeladen gefühlt haben, das zu machen. Und es ist jetzt eine bunte Mischung aus Fotos. Der Untertitel ist 365 Tage in Wort und Bild. Das heißt, ich habe auch eine Teilnehmerin, die hat 365 Fotos eingereicht. Die sind jetzt in Form eines Engels abgebildet beispielsweise, weil sie sich das gewünscht hat und sie hat einen Text dazu geschrieben. Und das Schöne ist, die kann man ganz unkompliziert ausleihen und man kann sie sich auch ansehen. Du hast ja alles vorbereitet an Links, sodass sie jetzt niemand, wie gesagt, mitschreiben muss. Und man kann auch auf der Website schon mal einen Eindruck kriegen, worum es sich da handelt.
Also es das heißt, wenn man die Räumlichkeit dafür hat, kann man sich bei euch melden und die Ausstellung haben für eine Zeit lang.
Genau, man kann die ausleihen gegen eine kleine Gebühr und man muss auch gar nicht alles aufbauen. Also es sind ganz viele Einzelstücke mit kleinen Bilderrahmen, großen Bilderrahmen. Es gibt Roll-ups, das heißt, man kann auch nur Teile der Ausstellung
Also es ist
verwenden.
relativ unkompliziert, die auch umzusetzen, wenn man die
Ich glaube
hat.
ja. Jetzt ist
Ja.
sie gerade zum Beispiel in Neustrelitz und wird für einen Palliativ-Care-Kurs eingesetzt. Das heißt, die Menschen, die später im Hospiz begleiten werden, ambulant oder stationär, lernen gerade anhand dieser Einzelstücke oder vielen Stücke, ich weiß nicht, was Sie alles verwenden, widmen Sie sich dem Thema Trauer.
Und es gibt auch eine kleine Broschüre, wo teilweise oder alle die Exponate drin sind.
Da sind die Anfangsexponate drin, aber jetzt lange nicht mehr alle, weil immer neue dazukommen. Und da lade ich auch noch mal jetzt herzlich ein, wenn sich jemand jetzt berufen fühlt und sagt, ich würde so gerne auch einen Weg irgendwie noch mal beschreiten und was von meiner Trauer sichtbar machen für mich und für andere. Dann kann man auch jetzt Stücke noch einreichen. Also die nehmen wir dann mit in die Ausstellung. Und diese kleine Broschüre hat auch Edda mit mir gemacht, die Jolande Sketchmama. Und wir haben da viel Herzblut reingesteckt, die Beiträge so darzustellen, dass es auch den Menschen gefällt,
Und
gemacht
ein
haben.
Beitrag ist von dir.
Genau, der.
Und da geht es um dich und deinen Papa.
Richtig.
Den Text liest du uns jetzt vor.
Ja, das mache ich jetzt mal. Papa. Seelenschwer, weil du fehlst, an so Regentagen. Die roten Locken haben nur kurz getanzt in diesem Leben. In meinem Innern bin ich auch du, weiß nur nicht immer genau wo. Hoffnungsvoll, auch an so Regentagen, weil du mir mein Leben geschenkt hast. Fühl meine Liebe, tanz für dich weiter in diesem meinem Leben.
Dankeschön. In der Ausstellung geht es um, was hilft, wenn es einem nicht so gut geht. Sagst du uns denn auch, was dir hilft, wenn es weh tut?
Ja, also wenn ich traurig bin, dann gibt es für mich unterschiedliche Möglichkeiten, das für mich einfacher zu gestalten. Also ich habe einen Hund, habe ich ja am Anfang schon mal gesagt. Was mir sehr hilft, ist Bewegung. Also meinen Hund schnappen, mit dem Hund rausgehen und wirklich gehen, 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 marschieren, das ist für mich ein guter Weg. Ich schreibe ganz viel. Ich habe auch früher schon ganz viele Gedichte geschrieben. Das mache ich aber auch nur für mich dann, also das ist dann auch meins. Es hilft mir aber auch manchmal einfach zur Nachbarin zu gehen und zu fragen, ob ich einen Kaffee schnorren kann. Ich koche sehr gerne. Für mich ist manchmal auch Kochen einfach was, also wirklich ins Tun kommen. Was mir nicht so hilft, ist, mich aufs Sofa einzuigeln und gar nichts zu machen. Ich bin eher jemand, der die Aktivität braucht. Und Musik hilft mir, wenn ich möchte, dass ich weine. Dann mache ich mir gerne natürlich auch Rosenstolz. Das ist ja eins meiner Lieblingslieder dann von denen an. Oder finde andere Musik, wo ich dann einfach mal ein kurzes Ventil habe. Und dann ist das Ventil wieder zu. Und für mich ist es dann oft auch so, dass es dann wieder gut ist.
Dann danke ich dir für deinen Besuch, weil du musst jetzt auch schon bald los, damit du deine Veranstaltung nicht verpasst.
Vielen Dank.
Das war Lebendig, der Podcast über Krisen und Trauer. Irgendwas geht immer. Hört euch gerne auch die anderen Folgen an.